Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 47. Ausgabe von Funpod, sag Michael. Es dürfte kaum einen Biogärtner in Deutschland geben, der nicht irgendwann mal das Buch Der Biogarten von Marie-Louise Kreuter in Händen gehalten hat. Diese Marie-Louise Kreuter hat vor 10 Jahren die Gründung der Bergischen Gartenarche inspiriert. Und ich war am 3. Oktober 2011 in Rade vorm Wald und hatte das Glück, dort mich mit Kathi Henschel unterhalten zu können, die schon vor 10 Jahren bei der Gründung dabei gewesen ist. Sie erzählt uns, wie die Arbeit der Bergischen Gartenarche aussieht, worum es überhaupt geht dabei. Und darüber hinaus erfahren wir in den nächsten 20 Minuten Interessantes über Butterkohl und die Süßdolde.
Mein Name ist Kathi Henschel, ich gehöre dem Bergischen Naturschutzverein hier in Rade vorm Wald an. Und wir vertreten auf Veranstaltungen wie der heutigen Pflanzentauschbörse auch die Bergische Gartenarche.
Mhm. Ja, diese Bergische Gartenarche, habe ich gelesen, feiert schon ihr 10-jähriges Bestehen. Sie haben, glaube ich, sogar die Anfänge mitbekommen. Wie ist das Ganze denn entstanden?
Das Ganze basiert auf einer Idee von Marie-Louise Kreuter, die voriges Jahr verstorben ist. Mhm. Die war also der Meinung, dass es ein Jammer ist, wenn die alten, speziell Gemüsesorten, die in den Bergischen Gärten seit Generationen gepflegt und immer weitergereicht werden, wenn die einfach so mit ihrem gesamten genetischen Potenzial den Bach runtergehen und man Pflanzen und Samen nur noch aus dem Katalog bekommt.
Ja. Was ist denn schlimm daran, wenn ich Pflanzen aus dem Katalog bekomme?
Also zum einen haben diese Bergischen Sorten natürlich es geschafft, sich über Generationen hinweg mit unserem Klima und unseren Böden auszusöhnen. Mhm. Die wachsen hier einfach, während wo immer ich sonst fremden Samen herbekomme, ich damit rechnen muss, wächst hier nicht, geht nicht. Und jeder Laie weiß das wahrscheinlich von den Äpfeln. Es gibt Apfelsorten, die deutschlandweit gut verbreitet sind und erfolgreich angebaut werden, aber nicht im Bergischen Land. Wir sind deutlich eingeschränkt, weil unsere Pflanzen feuchtigkeitsresistenter und kälteresistenter sein müssen und auch mit einem in der Regel armseligeren Boden auskommen müssen.
Ja. Also der Impuls kam von der Marie-Louise Kreuter und wie ist es dann konkret losgegangen?
Es ist ein Presseaufruf gestartet worden und zu einem Termin in Schloss Heiligenhofen in Lindlar geladen worden. Da waren spontan über 100 Leute gekommen. Es war verbunden übrigens mit einem Wettbewerb und die ersten Leute, die dort Pflanzen angeboten haben, unter denen wurden diese Preise verlost. Mhm. Dazu gehörte ich auch. Insofern kann ich sagen, ich bin von der ersten Stunde an dabei.
Ja.
Und dann haben wir begonnen, systematisch Orte oder auch mehrere Orte zusammen an die Bearbeiter aus den jeweiligen Herkunftsorten zu verteilen und zu sagen, so, du suchst jetzt bei dir altes Gemüse, alte Blumen, alte Sträucher, alte Rosen, was immer. Es sind sogar Zimmerpflanzen dabei.
Ja, Obstsorten auch.
Mit dem Obst, ich meine, wir nehmen das Obst auf, wenn danach gefragt wird, aber mit dem Obst laufen so viel andere Initiativen. Und Obst ist vor allen Dingen darauf angewiesen, dass fachlich hochqualifizierte Leute sich damit befassen. Da verweisen wir nur an diese Leute.
Können Sie sich noch erinnern, mit welchen Pflanzen Sie damals da bei dem Wettbewerb teilgenommen haben?
Ja, mit Johannisbeeren, mit der Stockrose, mit der Nachtviole, die Eberraute ist dabei, verschiedene andere Sträucher. Also bei mir war es das. Ja. Aber andere sind dann gekommen mit besonderen Bohnen.
Ja.
Oder, das sind ja auch so Dinge, die heute ganz groß im Kommen sind, wie alte Gemüse überhaupt, die Melde.
Ja.
Wer kannte noch Melde?
Genau.
Der gute Heinrich.
Ja.
Der gute Heinrich ist jetzt bei mir im Garten und jeder, der danach fragt, der kann ihn haben.
Ja.
Aber eigentlich war der früher als Unkraut verschrien, wurde Jahrzehnte, noch wahrscheinlich Jahrhunderte lang, wie Spinat gegessen, bevor wir den Spinat kennenlernten.
Ja. Und hat der gute Heinrich denn irgendwelche Vorteile gegenüber dem normalen Spinat?
Oh ja, der ist winterhart.
Der ist winterhart?
Der ist winterhart, ja, das ist eine Staude, die kommt immer wieder.
Einmal säen, immer ernten.
Immer wieder. Und also ich habe jetzt so 4 so dicke Tuffs auf einem kleinen Gemüsebeet.
Ja.
Und das deckt den Bedarf eines kleinen Haushalts allemal.
Das ist dann so wie Pflücksalat oder so, Sie können immer abpflücken.
Ja, so können Sie sich das vorstellen und ich schneide dann auch die Spitzen raus, weil der sonst natürlich blühen möchte.
Ja.
Und durch die neuen Seitentriebe, die dann natürlich erst wieder Blätter machen müssen, hat man immer was für einen Kochtopf.
Und man kocht den wie Spinat?
Man kocht den
Schmeckt wie Spinat? Wie Spinat,
ja,
oder?
Ja. Ich meine, ich fange natürlich mit der gerösteten Zwiebel an.
Okay, aber ich meine nur, ja, klar. Aha, ja, okay. Gibt es da noch andere Pflanzen, die so eine ähnliche Qualität haben, die einfach in Vergessenheit geraten waren?
Nicht ganz aus diesem Bereich, aber der Butterkohl ist heute nirgends mehr gelistet und nach EU-Sowieso-Verordnung nicht mehr zugelassen. Der Butterkohl, den kriegen sie wirklich nur über Insider-Kanäle, unter anderem Manufaktum.
Ja.
Und wir haben von diesem Butterkohl einiges vergeben können an Paten, die das weiterziehen. Wir nennen die Leute Paten, die unsere Pflanzen vermehren.
Ja.
Und wenn wir Butterkohl anbieten, der wird uns aus den Händen gerissen. Ne?
Ja, ist klar.
Habe ich früher immer bei meiner Oma und so.
Ja, der ist irgendwie...
ist ein ganz milder, zarter Kohl.
Ich meine, ich hätte gelesen, der wäre irgendwie mit dem Wirsing verwandt oder so, oder?
Also aussehen tut er eigentlich wie ein ganz luftiger Spitzkohl.
Ja. Und geschmacklich geht er auch in die Richtung?
Es ist halt ein Kohl, es ist kein Salat. Also wenn Sie den Kopf so sehen, könnten Sie das Gefühl haben, ist Salat. Ne?
Ah ja.
Aber es ist halt ein Kohl, er hat also schon eine gewisse Strenge, die Kohl auch haben muss.
Ja.
Und er wird in der Regel auch gekocht.
Ja, gibt es da irgendwelche speziellen Rezepte, die jetzt anders sind als für andere Kohlsorten? Oder wird er ganz normal gekocht?
Also ich würde sagen, nur außer dass die Kochzeit kürzer sein kann, dürfte das dasselbe sein. Ne?
Ah ja, okay. Das heißt also, wenn ich andere Kohlrezepte habe, kann ich die auch für den Butterkohl nehmen. Mhm. Ja.
Aha. Hartgesottene mögen den auch als Salat essen. Ich meine,
ja gut, klar.
Aber wenn Sie den stampfen, der ist so zart, der geht kaputt.
Ja. Genau, und also ich kann mich auch noch erinnern, also ich bin ja auch hier im Bergischen aufgewachsen und ich meine, wir hätten den auch im Garten gehabt. Also das Wort Butterkohl, als ich das jetzt hier gelesen habe, kam mir total bekannt vor.
Ja, das kannte hier früher jeder, aber gucken Sie mal in die großen überregionalen Kataloge.
Ja.
Und er ist, also ich kenne mich mit diesen EU-Bestimmungen und diesen Dingen nicht so aus, aber da ist er nicht geführt.
Ja, nee, ist klar. Sie haben gerade die Patenschaften erwähnt. Wie funktioniert das denn?
Wer Pflanzen abgeben kann.
Ja.
Heißt Spender.
Ja.
Und jetzt schlagen Sie mich nicht mit Zahlen, da gibt es ein Heftchen, da steht das alles drin.
Ja.
Aber Spender haben wir in der Größenordnung von 100.
Ja.
Und diese 100 Spender haben bestimmt 500 Pflanzen angebracht.
Ja.
Zusammengetragen, wobei sicher etliche davon identisch sind. Also wenn wir aus 5 Orten die dunkelrote gefüllte Pfingstrose bekommen, dann ist das die sogenannte Bauernpfingstrose, dann ist das wahrscheinlich immer die gleiche.
Ja. Okay, klar.
Oder auch bestimmte Kletterbohnen, die orange blühenden, die sehen Sie in jedem Garten.
Ja.
Das sind sicher die gleichen.
Ja.
Ne? Nur wer Pflanzen, und da dreht sich es ja mehr um die eher seltenen, wer Pflanzen nimmt, um sie zu vermehren, sprich diesen Butterkohl, sprich Engkohl, habe ich auch nicht erwähnt.
Ja.
Das ist ein glatter Grünkohl, das ist alles.
Gibt, ne? Ja, genau.
Oder auch bestimmte Bohnen, verschiedene Kletterbohnen oder aber auch Buschbohnen.
Ja.
Wer diese Pflanzen annimmt und vermehrt, der ist Pate.
Mhm.
Und die Paten werden dann gelegentlich abgefragt. Im Zeitalter der E-Mails ist das schön.
Ja.
Ist es was geworden? Manchmal müssen wir leider erfahren, ist eingegangen,
ist
verloren, was weiß ich.
Ja.
Aber andere haben sehr schöne Erfolge und bringen entweder Samen oder bieten Ableger an.
Mhm.
Und ein alljährlicher Termin, das steht auf dem Blättchen, das ich Ihnen noch gebe, ist der Gärtner Kaffeeklatsch im November wieder in Schloss Homburg. Das ist so unser Zentralpunkt.
Ja.
Da werden dann die Samen abgegeben.
Ja.
Und das heißt, wir können dann schon beurteilen, was werden wir nächstes Jahr weitergeben können.
Ja.
Denn im Frühjahr kommt ja wieder ein Katalog raus.
Ja.
Dieses Jahr gibt es Und das kriegen dann auch alle Teilnehmer geschickt. Ja. Und es steht im Netz. Das heißt, wer neu dazukommt, kann gucken, was ja. haben die denn.
Ja. Hm? Sind Sie als Verein organisiert?
Nein. Nein, wir sind eine lose Gruppe.
Ja.
Wir sind, arbeiten unter dem Dach des NABU Oberberg.
Da sind Sie ja auch im Internet vertreten. Darüber habe ich ja von Ihnen erfahren.
Ja, genau. Sind Sie dran gekommen. Aber es ist nicht zwingend, dass man NABU-Mitglied ist. Es sind also nicht alle im NABU organisiert. Ich selbst bin zum Beispiel auch, komme aus dem RBN und der Verein sitzt im Rheinisch-Bergischen Kreis.
Ja.
Und ich habe eigentlich immer versucht, den da als, auch als Verein mit einzubringen.
Ja.
Aber Sie wissen ja, wie das ist. Die wenigen Leute, die was machen, die machen ganz viel.
Genau.
Und die anderen machen gar nichts. Ergo klappt es nicht.
Ja, so wie das so ist. Genau. Trotzdem, also ich habe ja gesehen, Sie haben hier jetzt auf dem Schulhof einmal Ihren eigenen Stand und dann sind da ganz viele Gärtner, die ihre Pflanzenableger mitgebracht haben. Und ich hatte schon den Eindruck, man ist auch jetzt schönes Wetter heute, aber dass da wirklich das gut angenommen wird. Ja. Sehen Sie da so in diesen 10 Jahren, die das Ganze jetzt existiert, eine Entwicklung?
Ja, ganz entschieden. Ganz entschieden. Also zum einen... Anfangsschwierigkeiten sind immer recht groß, auch bei solchen Tauschbörsen.
Ja.
Wir haben also mehrere Anläufe gebraucht, bis das richtig lief.
Ja.
Die Leute, die da hinkommen, das ist genau wie bei den Ökomärkten.
Ja.
Das ist eine bestimmte Art von Leuten.
Ja.
Mehr oder weniger immer wieder die gleichen.
Ja.
Oder zumindest Leute mit gleicher Denke.
Ja, ne? Genau.
Und insofern tut das gut. Und ich weiß nicht, vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, wie viele Leute sich hier umarmen, weil sie sich eben schon lange kennen.
Ja. Ne?
Es gibt Leute, die sieht man wirklich nur 2-mal im Jahr.
Genau.
Hier bei der Tauschbörse.
Genau.
Vielleicht noch mal bei einem Ökomarkt in Remscheid oder Lindlar oder sonst wo. Ne?
Ja.
Es sind Leute, die eben dieses Interessenspektrum haben und die auch, würde ich sagen, zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Also Konkurrenzdenken und dergleichen gibt es ja nicht.
Nee, genau. Es wird geteilt, getauscht, ne, weitergegeben.
Ja, es wird auch Information getauscht.
Ja.
Es ist oft gar nicht immer nur Material. Es
werden
einfach Dinge...
Erfahrungen,
Genau. Oder Rezepte oder die simpelsten Dinge.
Ja.
Ne?
Ja.
Oder was ich Ihnen vorhin zeigen wollte, hier mit der Süßdolde, ne? Die also ohnehin auch kaum einer kennt.
Ja.
Die Süßdolde ist...
Beschreiben Sie die noch mal kurz.
Ja, das ist ein Kerbel, ein bisschen groß geraten, aber ein Kerbel Blätter sind durchaus auch zu Kerbelsuppe verwendbar.
Ja.
Ne? Und dann, sie gehört zu den Doldenblütlern,
also
wie Petersilie, Möhre und hast du nicht gesehen?
Ja.
Und die bilden kümmelähnliche, aber sehr große Samen.
Ja, so ganz länglich.
Und wenn diese Samen unreif sind, also grün und weich, dann schmecken die total nach Lakritz. Dann könnte man die so wegputzen vom Strauch.
Ja.
Wenn ich eine Gartenführung habe in der Jahreszeit, die putzen mir die ganzen Samen weg.
Ja.
Und ich habe dir auch schon einen Schnaps aufgesetzt, der nimmt sehr schön an.
Ja.
Und jetzt, wo der Samen hart ist und holzig, ist das natürlich nicht mehr.
Ja. Ne? Wann steckt man den in die Erde? Wann sieht man das aus?
Es ist eine winterharte Pflanze. Und was ich mache, ist, ich lasse einfach spontan Sämlinge hochkommen. Das heißt, sie könnten das jetzt sehen.
Genau. Also wenn ich jetzt einen Samen habe, also ich habe welchen von einer anderen Tauschbörse.
Könnten sie jetzt sehen und sie könnten schauen, wie gedeiht der da und was gelingt mir.
Braucht der offene Sonne? Oder?
Möglichst,
ja.
Möglichst viel Sonne.
Würde der in die Kräuterspirale passen?
Wenn Sie einen Platz haben weiter unten, der groß genug ist, Er wird...
Der braucht viel Platz?
Er wird kniehoch im Grün. Und die Blüte guckt nochmal so ein Stück
raus. Geht der auch in die Breite? Braucht der Fläche?
Ja, die Blätter.
Dann stelle ich den besser separat.
Die Blätter sind ja so groß wie ein Kastanienblatt. Ne? Zwar gefiedert, aber...
Aber so Fläche, Dinger, ne? Riesendinger.
Ja, Fläche.
Ah, okay.
Ja, also eigentlich würde auf der Kräuterspirale zu viel Platz
nehmen. Ja, ist klar.
Also besser, ich habe am Ende, ich habe also nur eine Pflanze. Ne?
Ja.
Ich habe den am Ende eines Beetes und davor halt offen und die Sonnenseite für die niedrigen Sachen.
Ja.
Ne,
ja, gerade als ich da in den Tütchen bei Ihnen, in den Samentütchen gewühlt habe, da haben Sie gesagt, eine Spezialität wären die Pastinaken.
Ja.
Inwiefern?
Ja, die sind auch sehr lange weg gewesen. Sie sind jetzt auf den Märkten wieder. Ich nehme auch an, dass sie gelistet sind.
Ja.
Die Pastinaken sind einfach wenig bekannt. Man kennt vielleicht noch den Namen, aber man weiß nicht, was es ist.
Ja. Ich habe die auch schon oft mit Petersilienwurzel verwechselt,
kann
weil die ganz
auch
ähnlich aussehen.
Kann man auch. Die Petersilienwurzel ist schlanker und,
ja,
und schärfer.
Ja.
Die Pastinake ist stark vereinfacht eine weiße Möhre.
Ja, genau. Die schmeckt ja auch ein bisschen süßlicher. Genau.
Sie werden lachen, wenn Sie Pastinaken putzen.
Ja.
Also ich verziehe die ja, wenn die klein sind. Ne?
Ja.
Dann haben Sie Möhrenfinger.
Die werden orange?
Ich werde orange.
Ach.
Ich habe immer gedacht, das ist Carotin und das ist nur da drin.
Ja.
Ich weiß nicht, was es ist, aber jedenfalls habe ich braune Finger.
Wissen Sie, ob die botanisch zusammenhängen?
Ganz eng.
Ganz eng.
Ganz eng.
Ganz eng.
Ganz
ja.
Eng. Die zusammen.
Ja. Ja.
Ich weiß, also sie schmecken auch Möhren eng.
Ja. Ah ja.
Wenn die Knolle zu alt wird, ist also auch so eine Sache, die man im Winter erntet.
Ja.
Wenn die Knolle zu alt wird, wird sie auch streng.
Ja.
Aber die Jungen... Traum.
Ja, wunderbar. Wie ist so die Alterszusammensetzung der Leute, die so diese Tauschbörsen besuchen? Ist das was für die zweite Lebenshälfte, sag ich mal, oder gibt es da eine Entwicklung drin?
Es ist sicherlich entstanden und auch weitgehend getragen von den Wurzeln her durch die Älteren.
Ja.
Und die Älteren sind es ja auch, die sagen, oh, Butterkohl.
Ja.
Habe ich 20 Jahre nicht gegessen.
Genau,
ne?
Ja.
Aber wenn Sie sich die Menschen angucken, die so kommen, die an den Stand kommen, die suchen und fragen und hin und her, da ist doch sehr viel.
Ja.
Die junge Generation ist ganz gut vertreten.
Ja.
Und ganz vereinzelt sind sogar Mütter mit Kindern drin. Da sind die Kinder interessierter als die Mütter.
Tatsächlich.
Das freut mich dann immer besonders.
Ja,
ne?
Klar.
Also mir ist im Grunde nicht klar, dass das unter die Räder kommt oder so.
Ja.
Die junge Generation wird schon dahin kommen.
Ja.
Und junge Menschen sind ja auch Allergiker und was und,
ja.
und kriegen dann,
ja.
erfahren dann, ach, das bekommt man nicht und davon habe ich das, ich muss mein Gemüse selber anbauen.
Ja.
Der Weg führt uns zwangsweise dahin zurück, denke
ja.
ich.
Ja, ich denke auch. Ich hatte also schon mal im Internet gelesen, teilweise gibt es in England schon wieder Gärtnern oder wieder, auf jeden Fall Gärtnern als Schulfach.
Finde ich hervorragend.
Gibt's hier
ich wünschte mir das hier auch.
Ja.
Ja.
Oder haben
soweit
Sie
sind wir noch nicht.
Soweit sind wir noch nicht.
Aber also, als meine Jungs hier in Rade zur Schule gingen, die
ja.
sind jetzt 40.
Ja.
Plus, minus. Da haben die einen Schulteich gehabt und es wurde ein Schulgartenprojekt angeboten.
Ja.
Das Gartenprojekt ist nicht zustande gekommen.
Ja.
Der Teich schon noch. Da waren auch ja. sehr interessierte Schüler, aber da ging dann der entscheidende Lehrer weg und dann ist es dadurch ja. dann wieder
untergegangen. Okay.
Ne? Aber ich denke, also die Waldorfschulen waren es ja, ne?
Ja.
Und ich denke, langfristig werden wir dahin kommen, dass das also da bin ich ja dann überrascht, dass man in den Entwicklungsländern, wo man den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe gibt, diese Dinge ganz vorne hin tut.
Genau.
Finde ich super. Die
genau.
lernen das.
Ja, und wir haben es aber auch nötig.
Ne? Wir haben es auch nötig, aber Sie sehen da, wie das geht. Da kaufe ich mir eine schicke Petunie für den Balkon.
Ja.
Und dann ist die so gezüchtet, dass sie keinen Samen mehr bildet.
Ja, ist klar.
Ja, ne? Ja. Also da bin ich dann natürlich stinkig. Ne? Ja,
natürlich.
Manche Leute ist ja vollkommen egal. Ne?
Ja, aber die wissen gar nicht, dass das ein Thema ist.
Nee, eben.
Genau.
Aber wo kommen wir hin, wenn wir diese ganzen Dinge, die die Lebensgrundlage für uns sind, die nicht alleine, also nicht beachten und vor allen Dingen auch nicht mehr kennen. Ich schütze
ja.
nur, was ich kenne.
Naja, eben, das ist die Basis. Ne? Erstmal ja. muss ich es wissen. Sehen Sie denn da auch eine Aufgabe jetzt der Bergischen Gartenarche, jetzt neben dem Bewahren und Tauschen und Vermehren, auch einfach aufklärerisch da so unterwegs zu sein?
Das tun wir und das tun wir also eigentlich auch bei diesen Börsen
mhm.
oder auch bei diesen Ökomärkten, die ich hauptsächlich vom Freilichtmuseum Lindlar kenne,
mhm.
die aber auch zum Beispiel die Station Natur und Umwelt in Wuppertal
mhm.
oder aber die biologischen Stationen
mhm.
Solingen oder auch Homburg machen, ne? Dass solche Veranstaltungen, die wieder dieses gleiche Publikum anlocken,
ja,
ne?
Klar.
da eine ganz wichtige Aufgabe drin erfüllen und hoffentlich auch erfolgreich weiterbringen.
Ja, wenn Sie denn da schon mal öfters dann auch eingeladen, beispielsweise einen Vortrag zu halten oder einen Infostand zu machen oder so?
Beides, wobei ich das mit Vorträgen und Seminaren allmählich dran gebe,
mhm.
denn ich bin der Meinung, da müssen Jüngere ran.
Okay.
Und das, also inzwischen strengt mich's an. Früher habe ich das wahnsinnig gerne gemacht. Da stand auf meiner Samentüte hinten drauf Führungen, Seminare und
ja,
bla bla
ja,
bla
ja,
und was
ja.
weiß ich. Das ist mir jetzt zu viel. Ja. Aber es gibt jüngere Frauen, die das machen, Gott sei Dank machen und auch qualifiziert machen.
Die da reingewachsen
und
sind.
Ja, und die auch wieder als Multiplikatoren in die Welt gehen.
Ja.
Also eine von uns ist auf dieser Vorpommerschen Insel bei Rügen, da gibt es so eine Öko-Insel, da hat die ein Seminar gehalten für Leute aus ganz Deutschland.
Ja, ne? Perfekt.
Also solche Dinge, die müssen sein und die bringen uns weiter und wir versuchen auch jeden anderen aus anderen Regionen dahingehend zu beeinflussen. Also hier ist eine Dame weggezogen nach Niedersachsen und du machst da eine Garteneiche auf.
Jawohl. Ne?
Und ich vermute, sie macht es auch. Ne?
Ja,
also so muss das gehen.
Wunderbar. Prima. Ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Funpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.funpot.de.